Space for
3, 2, 1.
Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer und den
Side Heroes.
Ja, herzlich willkommen zu Space for, dem kosmospolitischen Podcast. Ich bin Francis Therese Bayer, Journalistin und Sprechwissenschaftlerin und wie immer an meiner Seite mein reizender Gesprächspartner
Dr. Matthias Bayer, Gründer und Geschäftsführer des New Space Unternehmens Space Optics.
Wir sind heute im Gespräch mit den Eastside Heroes, Sebastian Meyer und Moritz Wasserek. Für alle, die die Eastside Heroes vielleicht noch nicht kennen, sie haben selbst einen Podcast, in dem sie ostdeutsche Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen lassen und so spannende Gründungsgeschichten teilen. Und sie haben sich zum Ziel gesetzt, aus dem Osten Unternehmen zusammenzubringen und ihnen so mehr Sichtbarkeit zu geben.
Und bei Space4 sprechen wir ja nicht nur über Raumfahrt und neueste Technologien, sondern eben auch um die Themen Gründung und Innovation.
Space4 trifft Eastside Heroes. Ich habe schon so ein bisschen gesagt, was ihr macht, aber erzählt doch nochmal selber.
Wir haben vor ein bisschen über einem Jahr angefangen, Podcasts zu produzieren, weil wir gesagt haben, hey, es gibt hier so viele coole Unternehmen, aber ehrlicherweise, wir kennen sie auch nicht alle. Und seitdem ist das eine harte Recherchearbeit, sich da durchzugraben, durch die ostdeutsche Unternehmerlandschaft und wir werden immer wieder neu überrascht, sind geflasht und haben jetzt tatsächlich erst unser großes erstes Eastside Heroes Festival gehabt. Eine ganz tolle Stimmung war da. Wir hatten viele inspirierende Speaker auf der Bühne und ja, wollen eigentlich das fortführen und genau, freuen uns da eigentlich auf immer mehr inspirierenden Input aus der eigenen Community und Ökonomie hier.
Moritz, findest du das schwierig, ostdeutsche Unternehmen herauszugraben? Du hast es gerade gesagt, dass es halt anstrengend ist. Ich finde es überhaupt nicht anstrengend.
Also anstrengend meine ich nicht. Das ist sozusagen unsere Arbeit, dass man bei uns eine Anlaufstelle hat, wo man sich inspirieren lassen kann. Denn wir haben sie im Endeffekt dann alle entdeckt und bilden sie halt ununterbrochen ab. Jede Woche eine neue Folge.
Zum Beispiel Unternehmen, die einfach Komponenten herstellen, die dann im Weltall unterwegs sind.
Die sitzen heute hier am Tisch. Wir haben uns vorher, glaube ich, in einem anderen Kontext schon mal kennengelernt. Ich würde tatsächlich noch mal so ein bisschen verstehen wollen, wo kam denn die Idee dazu eigentlich her? Oder was ist jetzt vielleicht euer Hintergrund, dass ihr gesagt habt, jetzt gründen wir hier die Eastside Heroes?
Jetzt bist du, Moritz, schon wieder anfangen, weil deine Story irgendwie cooler ist als meine. Wir hatten, oder ich jetzt aus meiner Perspektive, schon eine lange Berufserfahrung. Schon verschiedenste Stationen über die Industrie- und Handelskammer, über die Thüringer Aufbaubank, bis hin zu einem eigenen Startup, was ich hatte. Und genauso wie es Moritz geht, ist man immer wieder zu Situationen gekommen, wo man auf Menschen getroffen ist und urplötzlich in eine Schublade reingesteckt worden ist. Und diese Schublade hieß Ostdeutsch. Und diese Schublade war nicht mit Glitter, wie bei unserer Veranstaltung, sondern diese Schublade war eher so weit unten und, naja, weißt du, so nah beim Papierkorb irgendwie gefühlt. Wo kommt denn das eigentlich her? Und da haben wir überlegt, naja, eines der wichtigsten Sachen ist, es wird nicht wirklich viel positiv über Ostdeutschland halt berichtet. Es kommen ab und zu mal so, aber kleine Sachen kommen hoch, aber über Ostdeutschland wird sehr gerne in Stereotype berichtet und es wird von außen berichtet. Und da haben wir gesagt gehabt, naja, wir kennen eine ganze Menge an Unternehmen, wir lassen uns mal die wirtschaftliche Perspektive mal anschauen und gucken halt, okay, wie können wir denn diese Person mal eine Stimme verleihen? Und so ist der Podcast entstanden.
Ich habe die letzten 10 Jahre eine Influencer-Marketing-Software aufgebaut und habe da natürlich viel über die Branche und die Funktionsfähigkeit im B2B und Influencing und wie vermarktet man richtig gelernt. Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt mit dem Festival auch bewiesen haben und überhaupt mit diesem ganzen Format, dass das sehr gut angenommen wird, darüber zu sprechen und einfach andere zu befähigen. Das hat ja auch viel mit Education und Bewusstsein und Learnings zu tun und eben auf der anderen Seite einfach auch Sichtbarkeit herzustellen.
Aber das würde ich an euch zurückgeben. Ihr habt jetzt ein Unternehmen aufgebaut, über 6 Jahre. Habt ihr schon dieselben Erfahrungen gemacht, wenn ihr zum Beispiel auf irgendwelchen Messen unterwegs gewesen seid, dass man doch so ein bisschen komisch angeschaut worden ist?
Siehst du, weißt du, was ich jetzt dachte in deiner Vorrede, dass jetzt die Frage kommt, was macht euch zu Eastside Heroes?
Das ist unsere Standardfrage.
Ja, ich dachte, die kommt jetzt. Ich war schon ganz gespannt.
Was macht euch zu Eastside Heroes?
Ob Eastside, Westside, ich würde sagen, eigentlich... wir sind
zu Heroes.
Zu Heroes, ja. Also eigentlich Gründer, ne? Also jeder Gründer ist irgendwo ein Hero, weil er den Mut beweist, seine Vision, die er hat, voranzubringen. So, und das haben wir sicherlich auch getan. Bei uns vielleicht mit dem speziellen Hintergrund, dass das Risiko, was bei uns da war, weil wir produzieren ja wirklich Hardware, wir hatten Großstartinvestitionen, dass wir uns daran getraut haben und überhaupt diesen Schritt gegangen sind. Also das war schon ein großer Schritt und von daher würde ich sagen, der Mut macht uns zu Eastside Heroes.
Ja, und ich glaube, man darf aber nicht vergessen, das finde ich ganz wichtig, diese Technologie, die kommt ja aus Thüringen. Und wir wollten einfach, dass eine Technologie, die sonst raus in die große weite Welt gegangen wäre, wieder, die Betonung liegt auf wieder, dass die einfach hier in Thüringen bleibt, dass wir daraus was aufbauen. Wir sind mittlerweile über 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und damit eine Perspektive schaffen, Arbeitsplätze schaffen und einfach das, was von hier kommt, auch hier bleibt.
Aber das ist ja nicht der klassische Weg. Also Raumfahrt bringe ich jetzt sehr stark mit München in Verbindung, gerade mit der LMU. Dort wäre der Weg ganz knallhart gewesen. Ich habe eine Idee, ich mache eine Ausgründung, ich pumpe so viel wie möglich Geld von außen halt rein, Venture Capital, und danach mache ich das riesengroß und nach 6 Jahren wäre diese Butze über 200 Personen stark. Bei euch ist es im kleineren Stil. Und ihr habt auch ganz bewusst diese Entscheidung getroffen gehabt, dass ihr das eben nicht wollt. Wie kommt das? Ist das das ostdeutsche Denken?
Ich würde vielleicht nicht sagen, das ostdeutsche Denken. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun. Wir sind beide, glaube ich, so, dass wir gern da die Kontrolle behalten und gern selber darüber entscheiden, wie wir das Baby, kann ich es vielleicht nennen, jetzt großziehen und dann auch dafür die Verantwortung haben, oder?
Ja, also das stimmt absolut. Das wäre aber tatsächlich auch dann eine Frage, ob ihr das so seht, ob das ein ostdeutsches Denken ist. Also ich kann es vielleicht so ein bisschen beschreiben. Wir hatten noch verschiedene Aspekte. Das eine war bei uns die schöne Situation, dass diese Technologie, die wir machen, also wir stellen ja Spiegel her, nanometergenaue Spiegel, die dann zu großen Teilen in den Weltraum fliegen, dass diese Technologie einfach hier in Jena am Fraunhofer-Institut über 20 Jahre entwickelt wurde. Da sind schon Teile in den Weltraum geflogen. Das wurde nachgewiesen, dass das funktioniert. Da fliegen Teile zum Jupiter, zum Merkur, also wissenschaftliche Instrumentierung, sehr, sehr hohe Qualität. Das heißt prinzipiell, dass das geht, das wurde schon nachgewiesen. Die Frage war, wie bringt man es jetzt in die industrielle Serienproduktion, weil die unsere Kunden ja wirklich sagen, sie brauchen davon 50, 100, 200, 300 Teleskope im Jahr, was natürlich dann im Fraunhofer-Institut nicht mehr leisten kann und auch nicht leisten darf. Und die Frage, wie man das macht am Anfang, die haben wir uns auch schon gestellt und wir haben uns auch mit Venture Capital beschäftigt. Es war aber diese Technologiereife da und zum anderen dieses Gefühl bei dem Gründungsteam, das ist es irgendwie nicht. Da kamen dann Leute, die haben gesagt, ja, ihr müsst erstmal in unseren Accelerator gehen, dann zeigen wir euch erstmal, wie das richtig geht. Und wir haben uns aber halt so gedacht, naja, eigentlich wissen wir ja, wie es geht. Ja, wir brauchen halt noch die Maschinen, wir brauchen das Geld dafür, aber wir können eigentlich ab Tag 1 Hardware produzieren und auch Umsätze generieren. So, und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt zu sagen, okay, dann geht's halt vielleicht ein bisschen langsamer, als Millionen einzusammeln und ganz schnell zu wachsen. Und dafür, wie Francis das sagt,
gesund,
ist halt
oder?
Gesund, organisch, organisch. Ne? Ist die Kontrolle halt bei uns. Ist das was typisch Ostdeutsches? Würdet ihr das so sagen?
Moritz schüttelt mir den Kopf, ich sag ja.
Hätte ich jetzt nicht so eine Meinung zu. Also ich glaube, dieses Unternehmertum ist, glaube ich, eigentlich bodenständig und versucht etwas organisch hochzuziehen, ohne auf Wetten zu setzen, die die Verantwortung auf andere Schultern verlagert, weil das heißt auch Kontrollverlust. Ich glaube, ein Stück weit steckt so ein bisschen dieses Kontrolle haben wollen im Unternehmertum auch drin.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe so die Worte von Christian Krötsch von Dotsource, habe ich noch im Ohr, der gesagt hat, der Handwerker will seinen eigenen Hof haben. Es gibt immer Ausreißer, natürlich, aber ich glaube, es ist vermehrt in Ostdeutschland so, dass wir versuchen, was aufzubauen, des Aufbauens wegen, um das dann zu haben. Und in anderen Regionen ist es eher so des Verkaufens. Also, dass man doch tendenziell eher was aufbaut, um das dann anschließend halt verkaufen zu können. Und ich glaube, das sehe ich so ein bisschen auch bei euch. Es geht nicht, ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr Space Optics jetzt aufbaut, um das dann anschließend in 10 Jahren den großen Exit zu machen und dann halt nur noch von Malediven aus zu arbeiten.
Wenn es sie noch gibt. Wobei, ne? Das würde mir eigentlich ganz gut gefallen, oder die Malediven.
Ich hätte jetzt eher erwartet, dass ihr sagt, vom Mars aus.
Ach ja, nee, da das ist so dunkel,
da
oder?
Da braucht es noch ein paar Jahre. Ich glaube, jetzt will man erstmal als nächstes wieder auf dem Mond. Das wird man tatsächlich in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich sehen.
Gibt mal ein State of the Art im Moment gerade, was gerade passiert. Also es ist ja, der Space ist ja für uns jetzt nicht unbedingt alltäglich, für euch schon. Was passiert im Moment gerade im Weltall?
Trifft sich ganz gut, weil gerade war Weltraumkongress in Berlin. Also da hat sich die ganze deutsche Raumfahrtbranche zusammengefunden.
Ein historischer Tag.
Ein historischer Tag, genau. Und da wurde so ein bisschen diskutiert, wo gehen wir denn gerade hin? Also die ESA war da, die Ministerin Dorothee Bär war da, der Verteidigungsminister war da. Und es wird organisiert von der New Space Initiative.
BDI, genau.
Und der Geschäftsführer davon, der Matthias Wachter, der war auch schon hier bei uns im Podcast und hat das erzählt. Allgemein das ganze Thema Space, Weltraum, New Space nimmt so richtig Fahrt auf. Ne? Wir haben ein Branchenwachstum von 9% ungefähr im Jahr aktuell. Man hat allerdings auch gesehen, State of the Art, 70% der Investitionen USA. Europa macht gerade im Moment, glaube ich, noch so 10% aus.
Aber wir sind dran, wollen uns auch autark machen. Das haben wir, glaube ich, jetzt fast in allen unseren Podcast-Folgen erwähnt, dass wirklich der Trend oder das Ansinnen dahin geht, sich unabhängig zu machen von nicht-europäischen Technologien.
Das ist ja schon mal besonders schwierig, weil es geht ja schon allein, wie bekomme ich denn die Rakete in das Weltall? Und es ist relativ viel über Russland gelaufen, was jetzt nicht funktioniert. Mit den Amerikanern ist es auch so ein bisschen schwierig. Und es gab jetzt letztens vor anderthalb Jahren, glaube ich, habe ich gesehen, aus Norwegen heraus hat die ESA eine Rakete gestartet. Die ist zwar, glaube ich, nicht erfolgreich gewesen, aber war trotzdem erfolgreich, weil sie halt gestartet ist. Ist das jetzt genau dieser Punkt, wo man sagt, okay, man emanzipiert sich und jetzt geht Europa halt gemeinsam, dass sie ihr eigenes New Space aufbaut?
Ja, wir hatten auch schon das Thema europäisches Starlink, IRIS², die Microlauncher. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hattest. Es ist so, dass man da den Weg gewählt hat, dass man erkannt hat, wenn auch spät, dass man jetzt sich selbstständig machen muss.
Ich fühle mich da unsicher, weil wir immer von der globalisierten Welt sprechen und überall sind Fachbereiche, die jetzt global zusammenarbeiten und eigentlich predigen jetzt alle, inklusive ja die Eastside Heroes, macht mehr regional zusammen. Ist das für euch nicht ein Rückschritt?
Gerade eigentlich nicht, weil wenn sich Europa jetzt stark macht, wir sitzen sozusagen in Deutschland, dann ist ja das, was wir jetzt vorhaben oder woran wir uns beteiligen, ja schon ziemlich regional. Deswegen würde ich sagen, ist es eher ein Fortschritt und wir sind eher mit der Katalysator, der diese ganze Geschichte, also sich unabhängig machen von nicht-europäischen Technologien, mit vorantreibt durch New Space, weil New Space eben der Möglichmacher ist, was fürs Weltall in so hohen Stückzahlen zu produzieren, das wäre jetzt mit ESA, NASA, den ganzen Forschungseinrichtungen ja gar nicht möglich und auch nicht gewollt. Also die haben total ihre Berechtigung, aber New Space ist eben wirklich kurze Wege, schnelle Entscheidungen und auch, da kommt wieder der Mut ins Spiel, mutig sein, Sachen auszuprobieren, wo vielleicht noch nicht zu 110% klar ist, dass die auch klappen, aber man macht es einfach.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, du hast gerade schon Enabler gesagt, ne? Also Raumfahrt ist auf jeden Fall
der Möglichmacher,
eine Schlüsseltechnologie, eine Enabling-Technologie. Und das ist wie Halbleiterindustrie, Raumfahrt, KI, Robotik. Es gibt so ein paar Schlüsseltechnologien, glaube ich, wo Raumfahrt eine ganz entscheidende Rolle gerade einnimmt, die wirklich die Weichen stellt für viele, viele Technologien, die in der Zukunft erst kommen. Bestes Beispiel dafür ist einfach Vernetzung über Satellit, Kommunikation über Satellit, autonomes Fahren, GPS, sie alle greifen auf Satelliteninfrastruktur zurück. Da sind wir abhängig noch gerade, insbesondere von den USA. Aber eben im Zuge dieser ganzen geopolitischen Lage aktuell, glaube ich, wie Frenzis gerade sagt, hat man erkannt, man muss da selbst was machen und das betrifft halt alle Bereiche.
Das möglichst schnell.
Das betrifft die Launcher, also die Raketen, das betrifft die Satelliteninfrastruktur selbst und das betrifft natürlich auch irgendwo dann die Komponenten, die Nutzlasten, die wir dann herstellen. Sebastian, du hast gerade diesen Start in Norwegen erwähnt. Da ist auch, glaube ich, Deutschland, Europa jetzt auf einem guten Weg. Also es gibt 5, 6 Firmen in Europa, die kleine Raketen bauen. Davon sind 3 aus Deutschland. Es war bisher noch keine erfolgreich, wirklich eine Nutzlast in den Weltraum zu bringen. Also Weltraum beginnt so ab 100 Kilometer Höhe über der Erde. Aber sie machen große Fortschritte. Und eben genau das, die Rakete ist abgestürzt, aber es war trotzdem ein Erfolg, weil sie ist überhaupt erstmal gestartet.
War ja bei SpaceX ähnlich. Die 3-mal, die das Ding dann abgerauscht ist, geht voran im Startup.
SpaceX, glaube ich, habe ich zumindest gehört, mal auch in einem Podcast, so gefährliches Halbwissen, aber die hatten noch Geld für einen Versuch, für den 4. Und der hat funktioniert.
Aber das ist wieder beim Thema Geld. Warum ist denn halt SpaceX so viel besser, schneller als alle anderen? Weil wir uns über Verwaltung und Co. alle zusammenfinden müssen und dann halt was Gemeinsames machen und alle Protokolle ausfüllen. Und Elon Musk macht es halt einfach mal. Schaffen wir es?
Also wir werden es schaffen, denke ich. Diese Raketen, die irgendwann werden wir die auch hinbekommen. Das ist vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, eine Mentalitätsfrage. Der Kern deutsches Ingenieurstum. Ne?
Aber ich glaube, wir sind dann ein Stück weit wieder beim Kapitalismus. Weil warum schafft es denn Elon Musk so viel Geld zusammenzusammeln, um das hochzubringen? Die Vision ist ja relativ einfach. Er hat seine Autos. Wenn ich überall Satelliten habe und überall Internet habe, kann ich vollautonom mit allen Autos auf der ganzen Welt halt fahren. Brauche ich keine Taxis mehr, brauche ich keine Autos mehr verkaufen, ich vermiete das. Er hat seine Roboter. Die Roboter macht er genauso. Die sind auch komplett übers Internet gesteuert, überall auf der ganzen Welt und dann laufen die. Das heißt, er hat halt ein Businesskonzept dahinter. Und durch dieses Businesskonzept, was er verkauft, schafft er es, so viel Geld zu organisieren und dann macht er das einfach. Wir als ESA.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Spirit und eine Einstellungsfrage, wem das kleidet und ob man das auch so nach außen leben möchte. Ich denke, die ESA, die NASA oder auch, ich kann ja nur von uns sprechen, da ist es schon so, dass man Wert drauf legt, dass es wissenschaftlich erforscht ist, dass man jetzt nichts übers Knie bricht und nicht irgendwelche großen Ankündigungen macht, die man dann vielleicht nicht halten kann, sondern das ist wahrscheinlich typisch deutsch oder allgemein deutsches Unternehmertum. dass man da auf Nummer sicher geht. Ist ja auch so, wenn hier irgendein Medikament zugelassen werden soll. In den USA gibt es das meistens schon. Aber hier musste dann noch ein Jahr drauf warten. Also wir Deutschen...
Die Risikofreudigkeit.
Ja,
es ist sicherlich auch irgendwie eine Kultursache, wenn es dann wirklich mal scheitert. Also in den USA habe ich zumindest auch schon so erlebt, dann werden eher mal die Leute noch klatschen und sagen, Mensch, super, mach nochmal.
Super, dass du den Fehler gemacht hast.
Also ich glaube, man muss da vielleicht auch nochmal unterscheiden. Ich will da den Musk mit dem, was er tut und wie er das erreicht, gar nicht loben, sondern der ist ein Stück weit autistisch geprägt und will ein Ziel erreichen bis 2050. Ja. Und alles, was sich dem in den Weg stellt, räumt er aus dem Weg. Und alles, was er tun kann, um dieses Ziel zu erreichen, das macht er persönlich möglich. Und ich glaube, das ist jetzt, was die ESA und dieses Gemeinwohl eher bisschen kontrakariert. Das ist halt ein anderer Weg, der dann zum Ziel führt. Bei ihm ist es das ganz persönliche Ziel.
Ich glaube, bei ihm kommt noch eine Komponente dazu. Bei BMW, Audi, wie auch immer, habe ich noch nie gehört, dass durch das autonome Fahren ein Menschenleben genommen worden ist. Bei Tesla ist das der Fall. Es wird halt einfach gemacht. Das ist immer wieder bei den Medikamenten. Es wird als erstes gemacht und danach, wenn man verklagt wird, dann muss man halt schauen, dass man bezahlen kann oder geht insolvent. Und bei uns ist es so, als erstes muss es alles sicher sein und dann kommt das in den Markt hinein.
Du wolltest gerade das Beispiel bringen oder habe ich das falsch verstanden? Okay, wenn dann eben, es wird einfach gemacht und wenn dann wer überfahren wurde, naja, dann
nehmen
wir nichts.
Genau, trotzdem ist die Menschheit einen Schritt weitergekommen und es spielt dann nicht die Rolle. Ja. Vielleicht, wenn wir einmal bei Elon Musk sind, ich hätte noch gern eine Sache.
Ich möchte weg von ihm.
Ja, gleich, aber ein krasses Thema habe ich dann noch. Jetzt haben wir ja dieses Thema KI und wir wissen, KI braucht viel Energie, viele Rechenzentren. Die letzte Meldung, die mir jetzt unterkam, war, Elon Musk hat jetzt seinen Starlink, er hat sein SpaceX. Das passt doch super zusammen und ein neues Ziel, was er aufgestellt hat, ist Rechenzentren ins Weltall schießen, die praktisch mit Atomkraft dort betrieben werden. Es kühlt sich von allein. Die Datenkommunikation kann ein Spacelink übernehmen und das ist doch ein super Konzept, um eigentlich jetzt dort die nächste Generation von Rechenzentren betreiben. Ist das realistisch?
Es ist eine schwierige Frage, weil ich weiß es nicht.
Sehr visionär vermutlich, wie häufig bei ihm.
Aber wir haben natürlich im Weltraum Strahlung, die irgendwie auf Komponenten wirkt. Das ist für Elektronik ein großes Problem. Das ist auch für Optik unter anderem ein großes Problem. Also ist es technisch wirklich möglich, sowas zu betreiben da oben? Und wenn ja, aus was müsste das aufgebaut werden. Worüber man spricht sehr intensiv, auch in Deutschland, ist beispielsweise Rohstoffgewinnung von Asteroiden.
Das nennt sich dann Space Mining. Ich würde jetzt tatsächlich gerne von Musk und vom All wieder zurück nach Thüringen schlagen. Ihr habt uns ja jetzt gefragt, was macht euch zu den Eastside Heroes? Jetzt würde ich gerne mal den Spieß umdrehen. Wenn ihr einfach den Raum hättet, in der Welt einer Sache Platz einzuräumen, immer Platz einzuräumen, wofür würdet ihr Space vormachen?
Also vielleicht auch bezogen auf natürlich die Eastside Heroes. Ne?
Ja, also ich glaube, ich würde das tatsächlich einfach nochmal darstellen, warum wir das ja auch tun, was wir tun. Nämlich genau deshalb, weil wir Raum geben wollen, dass das Unternehmertum in das richtige, positive Licht gestellt wird. Und das wollen wir eigentlich im Podcast darstellen. Es gibt so viele unheimliche, spannende Geschichten, Geschäftsmodelle, Persönlichkeiten, die alle zu kennen und zu wissen, wo kann ich jetzt welche Informationen, die mich weiterbringt, herholen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dafür braucht es viel, viel, viel mehr Raum hier in der Region.
Dann, das, was Moritz sagt, ist der positive Aspekt. Und ich finde, eine Sache, die jetzt im Moment noch zu wenig Raum bekommt, ist das ganze Thema Eigentumsverhältnisse. Und das immer wieder bei uns der Region. Also wem gehört hier was? Und das ist ein Thema, was viel zu wenig diskutiert wird, viel zu wenig in den Köpfen der Menschen drin ist. Wenn ich mir halt anschaue, wie viele Immobilien gehören in ostdeutscher Hand, wie viele Immobilien gehören in westdeutscher Hand? Wie viele Unternehmen sind hier, die in ostdeutscher Hand sind oder in westdeutscher Hand sind? Wie viele Führungskräfte und Co. sind halt in ostdeutscher Hand, in westdeutscher Hand? Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil mit dem Kapital, was da ist, was erwirtschaftet wird, geht das Kapital immer wieder raus. Derjenige, der halt hier arbeitet, Geschäftsführer ist, aber nicht hier wohnt, wird seine Kinder, die er hat und den Fußballverein und den Tanzverein und wie auch immer, wird er dort den fördern, wo er wohnt, wo er das Geld wieder hinbringt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was noch viel, viel mehr eigentlich Raum bekommen muss, um erzählt zu werden. Wie schaffen wir es wieder, dass das Kapital wieder zurückkommt, da wo es auch erwirtschaftet wird?
Hättet ihr dafür eine Idee?
Wir hatten mal drüber nachgedacht, dass man halt das ganze Thema Erbschaftssteuer zum Beispiel halt für Ostdeutschland komplett anders strukturiert. Das ganze Thema Freigrenzen für Geldanhäufungen, würde ich sagen, also für Zinsen und Co., dass man diese Freigrenzen nach oben setzt.
Kapitalertragssteuer gehört in Ostdeutschland auf null. Wäre für mich eine ganz klare
Forderung. Für die nächsten 35 Jahre. Einfach damit wir wirklich die Chance haben, über das, was wir verdienen und anlegen, dass wir die Chance haben, das zu vermehren. Weil ich nenne es so schön der Zinseszinseffekt. Wenn du nichts hast, kriegst du auch keinen Zins und keine Zinseszinsen drüber. Wenn du aber schon von Haus aus gut ausgestattet bist, dann kannst du halt viel einfacher arbeiten. Du kannst viel besser Experimente machen. Du kannst viel einfacher ein Unternehmen gründen, weil du halt sagst, na, ich habe doch die Hängematte meiner Eltern und ich kann das halt machen. Hier, jeder Gründer, danke auch an euch, ne? Jeder Gründer, der hier gründet, hat aus meiner Perspektive doppelt so viel Mut als aus anderen Regionen.
Was ist da eure Vision? Ich sag mal, gut, sich darüber zu unterhalten, das zu reflektieren. Das sind vielleicht die Stellschrauben, an denen müsste gedreht werden. Ihr beide alleine könnt das jetzt aber auch nicht. Habt ihr eine Vision, was ihr mit eurem Unternehmen, mit eurem Podcast da möglich machen wollt?
Also ich glaube, wo wir heute stehen, ist, da stehen wir, glaube ich, selber ganz persönlich an dem Punkt, unsere Elterngeneration, unsere aller Elterngeneration, wir haben die Wende mitgemacht, mussten danach erstmal klarkommen. Das war deren wichtigste Aufgabe. Und man möge es nicht glauben, da ist Gras drüber gewachsen. Man könnte davon ausgehen, das passt jetzt alles inzwischen. So bin ich auch groß geworden. Aber tatsächlich bin ich inzwischen auch so weit, dass ich sage, diese Wendegeneration, diese Generation danach, dass der jetzt zum ersten Mal, der muss nicht einfach damit klarkommen und irgendwie gucken, dass er nicht untergeht. Viele haben ja Jobs verloren und es hat sich einfach viel verändert. Und nicht ohne Grund war es im Osten sehr so stark mit geburtenschwachen Jahrgängen in der Zeit, weil gefühlt keiner sich da mehr so richtig getraut hat. Und wir sind jetzt so eine Generation, wo ich denke, okay, die haben jetzt so ein gewisses Alter, wo sie was erreichen wollen und können. Und die fangen an zu reflektieren und zu sagen, okay, wie ist das eigentlich damals abgelaufen? Und was ist heute die Folge dessen? Und da kommen wir an den Punkt, wo ich heute an dem Punkt bin, wir fangen jetzt an, darüber zu reden und uns Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite gibt es aber noch so diesen Unterschied zwischen dieser Unternehmergeneration oder diesen Unternehmertypen und diesen, ich sag mal, Angestellten. Ich glaube, für viele Angestellte passt alles. Die hinterfragen nicht so die Geschäftsmethoden, die im Hintergrund ablaufen. Aber klar, der Unternehmer kommt halt zu dem Punkt, dass er schon sagt, warum gehören die Immobilien eigentlich den westdeutschen Immobilienverwaltungsgesellschaften? Wo geht dann eigentlich ein Geldfluss hin? Wie ist das mit Redaktionen? Wie viele unabhängige ostdeutsche Verlage produzieren eigentlich Nachrichten? Wie viele sind das in anderen westdeutschen Städten? Und dann merkst du, okay, wenn du es auf dem Level hinterfragst, merkst du schon, da sind Unterschiede. So, und wir sind heute an einem Punkt, wo man langsam beginnen kann, darüber zu sprechen. Aber wir sind im Schnitt immer noch dabei, das ist aber ein Tabuthema. Das ist jetzt irgendwie unschön.
Meinst du jetzt, dass das Gefälle Ost-West oder dass es ein Gefälle gab?
Das Ziel muss sein, dass wir offen darüber reden können, dass es einfach Unterschied zwischen Ost und West gibt. Und zwar mit der Ausstattung von Kapital, Unternehmenshistorie, Wissen, Bewusstsein für Kapitalmärkte, für Aktien, für Immobilien, für Geschäftsmodelle, die auch ein privater Mann nebenbei machen kann. Dass er eben nicht nur in einem Job sein ganzes Leben bleibt, sondern eben auch wechseln kann. Ja? Oder auch als Angestellter ist man ein Selbstunternehmer. Wenn ich der Meinung bin, ich kriege zu wenig Wertschätzung und Geld, da muss ich verdammt nochmal den Job wechseln und das auch durchaus meinem Arbeitgeber zeigen. Das ist nämlich meine Selbstoptimierung. Damit geht das los, ne? Und da sind wir, glaube ich, an so einem Punkt, da fehlt, finde ich, immer noch extrem viel Know-how, Bewusstsein und Wissen. Und ich glaube, das muss erstmal adressiert und besprochen werden. Man muss zulassen, sich darüber Gedanken zu machen in der Heimat. Und dann kommt der Rest von allein.
Ich glaube, in der jüngeren Generation ist das schon so, dass man sich darüber, also die Erfahrung machen wir gerade. Wir suchen ja auch Leute, die unsere Vision, unsere Mission mit voranbringen wollen. Wir kriegen da schon das Feedback. Die wissen, was sie wert sind, was sie wollen, was ihnen wichtig ist. Ich habe jetzt ein bisschen bei dir rausgehört. Ja. Die Lösung ist vielleicht, macht euch selbstständig, mehr Unternehmertum.
Und thematisiert einfach auch dieses, wo stehe ich und was macht meine Region aus? Ich muss nicht woanders hin, weil unbedingt da alle Chancen besser sind. Nee, ich finde das halt cool, wenn man die Region selbst belebt.
Also für uns als Eastside Heroes ist es, wir akzeptieren, wie es ist. Das ist jetzt nicht, dass wir irgendwie jammern würden, dass das halt so irgendwie gekommen ist und oh, das hätte man anders machen müssen. Bringt überhaupt gar nichts. Es bringt nicht irgendwie zurückzuschauen. Wir versuchen nur einfach zu identifizieren, was ist denn jetzt aktuell und wie können wir das Ganze verwenden, um weiter nach vorne zu gehen. Und deswegen haben wir auch unter anderem den Podcast gemacht, deswegen haben wir das Festival gemacht, um einfach zu sagen, hey, hier passiert total viel, lass uns drüber reden, lass uns gemeinsam mitmachen und gründet.
Wir sind jetzt, sag ich mal, ein Technologieunternehmen, wir machen, man könnte auch sagen, Deep Tech. Wie würdet ihr den Prozentsatz so einordnen? Wie viele von den Leuten, die bei euch dabei sind, sind so Deep Tech-Unternehmen?
Bis jetzt erstmal 10%. Aber das ist auch so ein bisschen halt oft dann wieder aus meiner Historie vielleicht ein bisschen gekommen, dadurch, dass ich halt bei der IHK gewesen bin und bei der Thüringer Aufbaubank. Und da gab es immer Regularien. Die IHK durfte immer nur im Kammergebiet und die hatte halt nur alles, was halt Handel und Industrie gewesen ist. Dann hast du wieder die Handwerkskammer, die darf wieder sich nur um den Handwerk kümmern. Die Thüringer Aufbaubank, die darf nur innerhalb von Thüringen so arbeiten. Aber genau das will ich halt nicht. Für uns ist Eastside Heroes der Freelancer, der einfach eine unglaublich gute Idee hat und die jetzt anpackt, bis hoch zum Unternehmen.
Zum Vorstandsvorsitzenden.
Genau. Ne, oder ein Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern. Das sind alles für uns Eastside Heroes. Wir alle auf ihre Art und Weise halt anpacken und halt vorwärts gehen. Und deswegen haben wir jetzt 10% aus dem Technologiebereich vielleicht.
Und hat euch mal jemand so überrascht oder gab es mal so eine Story? Alle. Wo ihr gesagt habt, hätten wir jetzt nicht gedacht.
Ah ja, das gibt's eigentlich ständig. Also gerade jetzt vor ein paar Wochen habe ich einen alten Kumpel von der Schule wieder getroffen. Der ist eigentlich inzwischen in allen Apple Maps iPhones drin. Und zwar hat der sich schon während des Schulabschlusses damals dafür interessiert, wie man mit Fotos dreidimensionale Strukturen berechnen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Heute gibt's da so ein Vermessungskonzern. Und die machen praktisch Satellitenaufnahmen und das ist ja erstmal nur ein totes Foto, aber wenn du zwei nebeneinander hast, parallel und dann Berechnungen stattfinden lässt, dann kannst du plötzlich über einen Dom von Erfurt drüber fliegen und dann verschiebt er sich halt dreidimensional. Und diese Basistechnologie, die kommt von ihm, der hat, glaube ich, vor 5 Jahren dann auch an die verkauft, ist da eben jetzt inzwischen auch vom Kapital gut ausgestattet. Und das sind so die Geschichten, die immer wieder kommen, nur ich glaube, wir reden da auch nicht so drüber. Das ist, glaube ich, das, was ich ganz stark feststelle. Die ostdeutschen Unternehmer, die reden da ungern drüber und ich sag mal, ich habe meinen Hintergrund ja mit Influencer-Marketing und Vermarktung extrem in der, man muss da drüber reden und wie redet man am besten durch Storytelling darüber und da merkst du, da ist hier unheimlich viel zu tun, den Leuten in den Kopf zu setzen, du musst da dran arbeiten, weil zu deinem perfekten Produkt Deep Tech gehört leider Gottes auch, Stories drumherum zu bauen, um wahrgenommen zu werden.
Also ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden.
Gerade im Deep Tech-Bereich.
Genau, wir merken das selber immer. Es ist ja fast so, wenn man irgendwie so ein Lob kommt, dass fast so eine Schamesgeste kommt,
genau,
wo dann die Hand über den Kopf geht. Ja, du nickst, du bestätigst. Ja, also das ist echt schwierig.
Auf euch komme ich gleich nochmal. Ich würde mich auch noch interessieren, an welchem Punkt ihr auf die Idee gekommen seid, einfach einen Podcast zu machen für Deep Tech. Aber vorher noch, es kann auch manchmal Vorteile haben, dass man eben nicht zu sehr erkannt wird. Einer unserer Gäste war Christoph Jentsch. Christoph Jentsch von Tokenize It. Zuvor war er, ich glaube, Chefentwickler von Ethereum. Kennt das, die zweitbedeutendste Kryptowährung. Und er war beim DAO-Hack, war er der Entwickler gewesen zu dem Zeitpunkt. Und der Fehler beruht im Prinzip auf ihn und auf seinem Team. Und er ist überall auf der Welt erkannt worden. Er ist in Japan gewesen am Flughafen und die Leute haben ihn erkannt. Und er kommt aber aus Mittweiler, mitten in Sachsen. Und er konnte dort halt ganz entspannt mit seiner Familie und alle einkaufen gehen und niemand wusste davon. Also es hat einen Moment, der Weltgeschichte geschrieben hat, wo Bücher dann hinterher geschrieben werden, Wikipedia-Artikel, was weiß ich nicht alles. Und in Mittweiler erkennt ihn halt einfach niemand. Also es hat auch gewisse Vorteile, ja, ne? Also so diese Publicity. Aber wieder zurück zu euch. Podcast. Hättet das jetzt nicht nötig? Also ihr müsstet nicht zwangsläufig einen Podcast machen. Ihr habt euch trotzdem dafür entschieden. Warum?
Ihr hättet das nicht nötig, finde ich, in gewisser Weise abgehoben. Ich würde das selber so nicht sagen. Wir brauchen natürlich auch Leute, ich habe es vorhin schon gesagt, die mit uns diese Mission vorantreiben. Aber deine Frage war ja, warum überhaupt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ich bin branchenfachfremd. Ich komme einfach...
Bezogen
auf Weltraum, genau. Also ich komme aus dem Journalismus, Marketing, Medien und für mich war das ganz klar. Ich war von Anfang an dabei, am Anfang eben mehr hinter den Kulissen, seit 3 Jahren dann ja auch offiziell. Ich hatte da nur 3 große Fragezeichen im Kopf. Warum nicht? Das ist verschenkt. Es ist eben nicht, dass Weltraum nur irgendwelche Marsmännchen sind oder Star Trek oder was auch immer man irgendwie so durch die Filme vermittelt bekommen hat, was jetzt Weltraum ist. Das ist es nicht. Es ist einfach eine Branche und mit Newspace auch ein Markt, der uns hier, wie wir hier sitzen, so schon beeinflusst.
Ja.
Also wir hätten kein Internet, keine Videotelefonie. Alles, was wir eigentlich jetzt an neuen Entwicklungen haben, beruht da drauf, also es toucht uns hier auf Erden.
Berührt uns im täglichen Leben, aber noch ergänzend dazu. Das ist aber tatsächlich.
Ja, das ist sogar falsch, ne?
Also ich meine, aber ein bisschen eine Haltung, wie ich das auch wahrgenommen habe, in diesem, sage ich mal, Tech-Umfeld, im Gründungsumfeld. Ja, das braucht ihr doch nicht und das könnt ihr dann später machen. Dann kümmert euch erstmal um die Technologie und wenn die so geil ist, dann können wir das alles machen ohne Probleme. Das stimmt nicht. Wir sind in Weimar und wir sind selbst in Weimar, es ist nicht groß hier. Die wenigsten haben den Namen Space Optics mal gehört. Also wir müssen das zeigen. So, Punkt eins. Punkt zwei ist, wie du es gerade gesagt hast, ja, es berührt uns alle irgendwie schon. Aber unter Raumfahrt kann man sich schwer was vorstellen. Man muss diesen Transfer machen. Warum machen wir das? Was passiert denn dadurch hier? Das ist wichtig. Punkt drei, größtes Problem. Fachkräftemangel.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist alles, spielt alles in die Karten, wenn man darüber spricht.
Und natürlich ist das Aufwand auch, das zu machen. Es hat einen riesen Mehrwert. Und ich kann es bei uns nur so sagen, wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile 4 Leute eingestellt, die uns über den Podcast gefunden haben.
Wow.
Auf der Messe, auf der größten Optikmesse jetzt in München, kam jemand aus Darmstadt, der stand vor uns, sagt, bleibt stehen am Stand, liest hier so Space Optics. Ihr habt doch einen Podcast. Der erkannte uns gar nicht so als Firma, der kannte uns halt über den Podcast.
Absolut.
So, und deshalb, das sind, glaube ich, Tools am Anfang, die gerade im Technologieumfeld und gerade dann, wenn man nicht Venture Capital macht, sondern wenn man den klassischen Weg geht, wenn man sagt, wir bauen das Stück für Stück auf, völlig unterschätzt werden.
Absolut. Und da kann ich nur hinzufügen, es ist wieder reines Marketing. Du musst halt überlegen, wie adressierst du mit bester Bandbreite die verschiedenen Stakeholder. Da gehören eben auch Fachkräfte
dazu. Ich glaube, die Denke muss sich auch komplett ändern, weil jetzt ist es noch so, dass alles, was mit Marketing, Sichtbarkeit und Kommunikation zu tun hat, wird als Kostenstelle gesehen oder Unterstützung. Es muss hingehen von Kostenstelle zu Möglichmachern.
Das Podcast ist ja externe Kommunikation. Also wir erzählen unsere Geschichten und unsere Themen und lassen sozusagen andere daran teilhaben. Und jetzt sind wir halt, du sagst es vorhin gerade an dem Punkt, wir wachsen so auf die 30 Leute, werden deutlich größer und das merkt man, wie entscheidend der Aufbau von Kommunikationsstrukturen im Unternehmen ist. Wenn man mit 6, 7, 8 Mann die Sachen macht, wir kommen alle so aus diesem Hintergrund, wir haben die Technologie drauf, dann kann man sich da viel abstimmen. Aber mit 20, mit 30 Leuten, es sind neue Leute da, Quereinsteiger, die gar nicht aus der Raumfahrt kommen oder aus der Optik, da ist das Thema so wichtig und deshalb haben wir das wirklich versucht von Anfang an oder sagen wir mal ab einem gewissen Alter direkt mit zu adressieren.
Die Gesamtheit macht das, also vom Banner, den wir im Bahnhof hängen haben, am Pendlergleis, dass man einfach weiß, okay, es sind Ferien, zu weiter Zeit hänge ich den dahin. Wer sieht Leute. Das? Hm. Dass man verschiedene regionale, aber auch überregional werden, auch ZDF da Fernsehbeiträge macht, dass man immer einfach so ein leises Hintergrundrauschen hat und dann mal so ein paar Aufschläge macht. Ich glaube, es ist nicht das Geheimnis, ständig auf Social Media irgendwas zu posten in Dauerschleife, sondern du brauchst wirklich echten Content, also echten Inhalt, den es sich auch lohnt zu erzählen. Und das passiert nun mal nicht jeden Tag. Es steigt nicht jeden Tag eine Rakete in die Luft. Oder
doch, macht's, aber nicht bei uns.
Nicht bei uns, genau so. Und es muss auch irgendwie dadurch authentisch und organisch sein.
Habt ihr noch für unsere Zuhörer noch ein paar andere Tipps der Kommunikation? Also ich weiß zum Beispiel, dass ihr mehrere Preise schon gewonnen habt. Einen Fraunhofer-Preis habt ihr gewonnen, ihr habt den Innovationspreis gewonnen. Was macht ihr noch neben dem Podcast, um von außen gesehen zu werden?
Also wir haben immer Werbekampagnen, die wir laufen lassen, sei es jetzt diesen Screens.
So Video-Roadside-Kampagnen.
Genau. Genau.
Zur Fachkräftegewinnung ist das vor allem.
Genau, und aber auch erstmal
Awareness schaffen.
Genau, zu sagen, hier sind wir, bewirb dich. Das gibt es, ich sage manchmal scherzhaft wegen der Alliteration, WW, Weltraumtechnik aus Weimar, ist eben nicht nur Goethe und Schiller. Und einfach offen zu bleiben und wirklich zu gucken, ich muss nicht auf jeden Trend aufspringen, sei es jetzt irgendwie Instagram, TikTok, Social Media, mich da völlig platt machen, weil es stresst auch. Und es ist auch heutzutage nicht mehr wichtig, dass ich nur auf die Klicks gucke oder auf meine Follower, sondern die KI, ihr habt es ja vorhin angekündigt, die ist mittlerweile so weit, die steigt da einfach dahinter. Die sieht ganz genau, was habe ich nur mit ChatGPT gemacht, was ist wirklich echter Content. Na gut, dann kommt noch natürlich hinzu, wann spiele ich das aus, wer sind meine Adressaten. Wir hatten tatsächlich auch mal sowas gemacht, dass wir auf verschiedene Handys eingespielt wurden, das ist jetzt aber auch nichts Neues. Es gibt ja überall hier diese Sendemaste und wenn du dann dir eine Zielgruppe erschaffst und sagst, okay, ich sage jetzt einfach mal, die Kickerleser, ist das Werbung gerade? Die Fußballspieler, die Tech-Interessierten, der Schrauber in der Garage, dass denen das ausgespielt wird, damit hat man auch Erfolg. Ja, und es geht, glaube ich, immer daran, sich am Zeitgeist zu orientieren und vor allen Dingen aber den Leuten auch zuzuhören, die sich bei uns bewerben. Was bewegt die? Was ist denen wichtig? Und sich da einfach anzupassen auch und ein gemeinsames Miteinander zu schaffen.
Ich würde gerne mal jetzt so nochmal den Bogen ein bisschen drehen zu eurer Technologie und zu euch als Unternehmen. Du sagtest, ihr macht Spiegel. Ja. Kleine Spiegel.
Klein und groß.
Und große, genau. Und jetzt haben wir ja Jenoptik, wir haben Carl Zeiss. Was ist denn euer USP? Also vielleicht kannst du nochmal erklären oder ihr, was ist jetzt eigentlich genau das, was die Daseinsberechtigung für euch gibt, was die anderen, die Großen, nicht hinkriegen oder nicht können?
Also kurz zusammengefasst, wir fertigen Spiegel in höchster Qualität in metallischen Materialien. Viele von denen, die du genannt hast, klassische Optik, Glas. Glaskeramiken, Keramiken, also so der klassische optische Werkstoff. Unsere Spezialität ist, das in Metall zu machen, das heißt Aluminium als Grundwerkstoff meistens. Unsere Spezialität ist auch, nicht nur die Komponente zu fertigen, sondern das ganze Subsystem, mal im Sinne des Satelliten gesprochen, also beispielsweise ein ganzes Teleskop zu fertigen. Wir machen also die Spiegel, wir machen aber auch die mechanische Struktur. Wir bauen die Spiegel in die Struktur ein, wir vermessen das, wir justieren das und liefern sozusagen das finale Teleskop dem Kunden, der beispielsweise dann Erdbeobachtung macht oder der Satellitenkommunikation damit macht, direkt aus. So, und wir haben einen Hintergrund in der Optik. Das heißt, wir kommen ja als Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut, haben da jahrelang dran geforscht. Wir verstehen das ganze System und haben, glaube ich, da den USP, diese ganze Breite zu können. Also wirklich vom Design bis hin zum fertig integrierten System plus sehr komplexe Optiken zu können. Das heißt, wir machen nicht, wie man das 100 Jahre lang gemacht hat, kugelförmige Linsen, sphärische Linsen, sondern unsere Optiken sind meistens so wild geformte, von der Kugelform abweichende Linsen. Und das in der Optik, das herzustellen, das ist wirklich schwierig in der Fertigungstechnik, aber auch in der Messtechnik, das dann noch zu integrieren, noch viel schwieriger. Und das schafft man, glaube ich, eben nur mit dem Ansatz, den wir fahren, eigentlich Systemdesign, Fertigungstechnologie und Montagetechnologie alles zusammenzubringen und damit wirklich kompakte, kleine, hochgenaue Systeme zu bauen.
Warum machen das die Großen nicht? Weil ihr da einen Vorsprung habt oder weil das ein Markt ist, den die nicht adressieren wollen?
Also es gibt natürlich neben uns auch andere im Markt, die Metalloptiken bauen. Da sind wir jetzt nicht die Einzigen. So, aber mal in Europa gesehen, glaube ich, gibt es in der Tiefe und in der Breite der Technologie zwei Institute, die das können. Eins davon ist das, wo wir uns ausgegründet haben. Das in Jena, das andere sitzt in den Niederlanden. Aber keine Firma, die wirklich diese ganze Breite kann.
Sitzen da Techniker und arbeiten da genau an den Komponenten oder ist also, das völlig mit ja. Robotik
also,
und...
sind vom Industriemechaniker bis zum promovierten Physiker ist alles dabei.
Und die brauchen auch alle tatsächlich.
Genau.
Es ist wirklich die Mischung aus sehr guter Ingenieurskunst und wirklich den Leuten, die das Handwerk mitbringen.
Das würde ich auch sagen, ist der USP. Also sehr gutes Handwerk und hohe Ingenieurkunst, diese Kombination.
Aber es ist ja echt spannend, was da doch für Know-how hier in der Region ist, was man jetzt gar nicht so unbedingt mitbekommt. Ja. Also wo es wirklich Aufmerksamkeit bräuchte, regionaler Ebene. Wir hatten das kürzlich in einem Gespräch mit Jenoptik auch gehört, dass es eigentlich fast sich gewünscht wird, noch mehr auf dieses, ich weiß nicht, ist das das Optonet oder wie heißt der?
Das ist das genau regionale Netzwerk, Optonet.
Ja. Seid ihr da auch mit drin?
Da sind wir auch Mitglied, ja.
Ah, okay. Und trotzdem ist das gefühlt, also in Erfurt kennt man es jetzt
schon fast nicht mehr. Jetzt sind wir bei dem Punkt Kommunikation.
Ja.
Genau, deswegen haben Sie ja den Podcast. Ne?
Ich glaube, das Problem in Thüringen ist auch, es gibt sehr viele kleine Sachen. Und ich war am Anfang selber ganz verwirrt, weil ich mir dachte, na halt mal, was jetzt? Also seid ihr jetzt da Mitglied? Ach so, und ihr seid auch noch da Mitglied? Ach so, und die sind jetzt für das gut?
Aber ihr bringt das ja zusammen.
Genau.
Erstens genau, tatsächlich, das ist so die Idee. Aber ich gebe dir völlig recht. Das Problem ist so, das hören wir auch immer wieder, wir sind halt ein Flächenland. Es ist sehr ländlich geprägt, die ganzen Städte nebeneinander, jede Stadt ist für sich digital und was weiß ich, IT und organisiert, aber eben immer nur aus dieser punktuellen Perspektive. Und das Witzigste war, wir waren letztens beim Ferienhausanbieter hier, Ferienhaus Lichtung, und der sagte halt auch wieder, hier sind so viele Tourismusverbände, jeder für seinen kleinen Ort. Wo ist eigentlich das große Ganze, was alles zusammenbringt, um...
ja, die eierlegende
die Sichtbarkeit
Wollmilchsau
auch wirklich zu transportieren.
Ja, also ich fasse mal kurz zusammen. Wer gründen möchte, egal was ihr gründen wollt, geht zu den Eastside Heroes. Da seid ihr gut aufgehoben.
Ja, auf jeden Fall.
Behaupte ich jetzt einfach mal. Ihr seid eine Adresse.
Aber da hätte ich noch eine Frage tatsächlich. Ja. Ich kenne euch auch über den Podcast. Das ist das, was euch sichtbar gemacht hat. So. Und das ist auch das, was sicherlich die meisten mit euch erstmal in Verbindung bringen. Aber ihr macht ja mehr. Ihr macht ja auch Beratung. Ihr macht ja auch Seminare. Wie ordnet ihr euch denn in der Hinsicht so ein bisschen in dieses Gründungsökosystem ein in Thüringen?
Ich glaube, wir in Anbetracht der Zeit müssen wir noch eine separate Folge machen. Nur so kurz von mir. Also wir sind ja nicht nur für Gründer da, sondern wir sind insgesamt für die gesamte Wirtschaft in Ostdeutschland da. Unser Ziel ist es, Aufmerksamkeit für alle zu schaffen. Das Thema Beratung ist, wir können punktuell, können wir bei den Unternehmen, wo es um Thema Markenpositionierung, so ein bisschen meins und von Moritz, das ist Influencer-Marketing. Wenn es in diese Richtung geht, sind wir halt recht stark und können den Unternehmen helfen. Wir sind aber halt eher an der Mission interessiert, fokussiert, wie können wir die Unternehmen untereinander vernetzen? Wie schaffen wir es, einen Mehrwert zu schaffen? Wir haben mit so vielen Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmern Kontakt. Wir hören halt immer rein, okay, was sind eure Sorgen, was könnt ihr besonders gut? Und dann versuchen wir ganz aktiv miteinander zu vernetzen. Bestes Beispiel, um das, glaube ich, abzuschließen, jetzt ist natürlich halt Endkundengeschäft. Matthias Bergmann von der Bäckerei. Wir haben jetzt neue Brötchen mit ihm gemacht, mit Jay Kinski. Er hat seine IT-Security durch uns halt auf Vordermann gebracht. Der nützt halt unser Netzwerk komplett halt aus. Und das ist so ein bisschen genau das, was wir wollen, dass wir sagen wollen, es gibt so viel in Thüringen und wir schaffen, oder nicht nur in Thüringen, in ganz Ostdeutschland, und wir schaffen das, dass die Menschen miteinander sprechen, die miteinander sprechen sollten.
Und vielleicht nochmal ganz kurz, um auf die Gründer zurückzukommen. Es gibt natürlich in Thüringen die ganz wichtigen Anlaufstellen, das sind die Gründernetzwerke an den Hochschulen. Da ist es halt so, wenn man da in die Gespräche geht, bekommt man doch häufig so ein bisschen die Rückmeldung, wer sitzt denn da in den Gremien, die auch mit unterstützen drin? Dann sind das häufig Steuerberater, ein Rechtsanwalt. Und wenn man dann fragt, und welche Unternehmer und Gründer sind dann da vor Ort, die wirklich pragmatisch die richtigen Stellschrauben mitdrehen können. Und dann ist das immer so ein bisschen, stimmt, fehlt eigentlich noch so ein bisschen. Und insofern ist es unser Anliegen, das haben wir jetzt auch bewiesen auf dem Festival, denen eine Bühne zu bieten. Das heißt, wir haben die alle kontaktiert, haben denen allen die Möglichkeit gegeben, ihre, ich sag mal, besten Startups mit zu uns zu schicken. Und wir hatten den gesamten Tag inspirierende Unternehmervorträge und am Abend standen die Startups von den Gründernetzwerken selbst auf der Bühne, haben sie pitchen lassen und das Feedback war, wow, das war meine erste Erfahrung oder wow, ich konnte mit Unternehmen direkt in Austausch gehen und das ist unser Ziel.
Zum Abschluss eine Frage. Welche Botschaft würdet ihr für die nächste Generation von Macherinnen und Machern hinterlassen? 3 Stichworte.
Habt den Mut, macht es. Das Gute ist, also jetzt sind mehr als 3 Worte, das Gute ist, es gibt in Thüringen und in Ostdeutschland so viele Netzwerke und Co. Wenn man das möchte, findet man immer jemanden, der einem behilflich sein kann.
Man braucht Vorbilder, man muss die Netzwerke anzapfen und dann kommen die richtigen Tipps, die es halt braucht.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schickt uns wie immer gern eure Fragen an podcast@spaceoptics.de. Dann noch an die Eastside Heroes. Wie kann man euch erreichen?
Also gern einfach über die Website eastsideheroes.de. Oder LinkedIn, YouTube, Instagram, da sind wir eigentlich überall vertreten.
Wann ist das nächste Festival, wenn man euch live und in Farbe sehen will?
September 26.
Aber vorher wird es bestimmt noch ein Retreat geben, noch ein paar Meetups und was wir nicht alles noch geplant haben. Am besten auf der Seite schauen. Wir pflegen demnächst unseren Veranstaltungskalender. Da kann man dann regelmäßig drauf schauen.
Okay, also es gibt noch einiges, worauf man sich freuen kann. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Ja, hat großen Spaß gemacht.
Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Danke, gleichfalls. Ja,
genau,
danke,
sehr gerne. Tschüss.
Ciao. Space 4. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.